Ja, vielleicht erstmal noch ein bisschen was zu dem Bereich. Also hier steht ja ein Erfahrungsbericht aus der klinischen Psychologie. Die klinische Psychologie beschäftigt sich ja vor allem so mit der psychischen Gesundheit, aber auch mit psychischen Störungen von Personen. Und jetzt ist es besonders jetzt spielen da Personen mit Migrationshintergrund immer wieder eine wichtige Rolle, aber jetzt besonders natürlich ist es auch mal wichtig, hier die Asylsuchenden oder Geflüchteten anzugucken. Und ich werde mich bemühen, jetzt alles sehr allgemeinverständlich zu erklären oder Ihnen zu beschreiben. Und wir haben ja nachher noch Zeit für Diskussionen. Aber wenn Sie jetzt irgendwas auf einer Folie überhaupt nicht verstehen, dann melden Sie sich bitte trotzdem zwischendurch. Dann würde ich versuchen, das kurz zu erklären. Genau. Ich beginne meinen Vortrag erstmal, indem ich eine kleine Lücke aufmache, den wir so im Laufe des Vortrags und des Abends ein bisschen füllen werden, unter anderem auch durch ein Forschungsprojekt, was ich Ihnen vorstellen möchte. Und zwar sehen wir auf der einen Seite hier oben, dass Asylsuchende in der Regel eine Hochrisikogruppe für psychische Störungen, psychische Erkrankungen bilden. Also was meine ich damit? Sie kennen ja viele Berichte zum Beispiel aus der Presse. Viele Asylsuchende haben traumatische Erlebnisse erfahren, zum Beispiel in ihrem Herkunftsland. Deswegen flüchten ja auch die meisten. Dann zum Teil noch auf der Flucht. Und die Aufnahmesituation im Zielland, also zum Beispiel in Deutschland, spielt da natürlich auch noch eine Rolle. Da gucken wir später nochmal genauer drauf. Jetzt gibt es hier eine Diskrepanz dazu, zu der Versorgung eigentlich in diesem Bereich. Psychotherapie, psychische Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Wenn wir davon ausgehen, dass in dieser Stichprobe eigentlich ein relativ hoher Bedarf sein kann. Wenn man spezielle Versorgung anguckt in dem Bereich, gerade so im ambulanten Bereich, gibt es eigentlich bundesweit 25 Zentren für Folteropfer und traumatisierte Flüchtlinge, die sich also speziell auf diese Gruppen spezialisiert haben. Das sind diese 25 psychosozialen Behandlungszentren, die hier in diesem sich zusammengeschlossen haben in diesem BAF und die wirklich Versorgung anbieten, ganz speziell für diese Gruppe und sich dafür auch unter anderem durch Fördergelder, also Stiftungen, öffentliche Gelder, aber auch Spenden viel finanzieren und sicher auch viel ehrenamtliche Arbeit da leisten. Und tatsächlich sind das diese einzigen Zentren, die jetzt tatsächlich spezielle psychosoziale, psychotherapeutische Versorgung für diese Gruppe leisten, die wir uns heute angucken. Und wenn man dann noch weiter guckt, dann ist hier in Hessen, gibt zwei in Frankfurt, das FATRA und Haus am Weißen Stein. Die haben eine sehr hohe, einen sehr großen Einzugsgebiet. Also der Leiter von dieser Sektion im Haus am Weißen Stein hat mir mal erzählt, die Flüchtlinge, die fahren 2 Stunden, die kommen aus Bayern zum Teil wirklich hierhin. Also da kann man schon sehen, wie schlechter die Versorgung ist. Und wenn man dann aber auch noch weitergeht, jetzt sage ich mal von Frankfurt jetzt in unseren ländlicheren Raum, Gießen, Marburg, dann gibt es da wirklich im ambulanten Bereich eigentlich keine festen Strukturen. Also das, was es gibt, das geht auf einzelne, ja, quasi sich ehrenamtlich da engagierende, niedergelassene Therapeuten zurück, aber es gibt da wirklich also viel zu wenig Versorgungsstruktur. Ja, das ist jetzt erstmal die Lücke, die ich hier so aufmachen möchte und mit Ihnen jetzt ein bisschen angucken möchte. Erstmal natürlich zu der Frage nochmal, was wissen wir eigentlich bisher schon über die psychische Gesundheit von Asylsuchenden und Flüchtlingen? Und zwar gibt es da eine ganz große Meta-Analyse. Also Meta-Analyse, das heißt im Grunde, es werden alle Studien, die zu einem Bereich passen, nochmal zusammengefasst. Und da wird sich angeguckt, was sind so Mittelwerte in dem Bereich. Und deswegen kommen Sie hier auch, dadurch, dass es ziemlich viele Studien sind, die eingeflossen sind, auf eine große Zahl von fast 82.000 Geflüchteten oder von Konflikten betroffenen Personen, die hier angeguckt werden konnten. Also die waren auch zum Teil von Kriegen bedroht und noch im Herkunftsland quasi, also in dem Land, wo Krieg geführt wurde, waren aber auch zum Teil schon geflüchtet. Und wenn man da jetzt so nach den häufigsten psychischen Störungen in dem Bereich guckt, das sind die Depressionen oder die posttraumatischen Belastungsstörungen, dann haben je 31% von diesen Personen eine der beiden Störungen oder manche auch beide eben erfüllt. Also das heißt, fast ein Drittel der Personen, die hier bei diesen 82.000 dabei waren, hatten eine dieser Störungen erfüllt. Jetzt sind das ganz diverse Personen natürlich, wie auch die Geflüchteten, die zu uns kommen. Das sind ja, ist ja keine homogene Gruppe. Die kommen aus ganz verschiedenen Ländern, haben Verschiedenes erlebt, verschiedene Glaubensrichtungen zum Beispiel, das spielt da rein. Also insgesamt muss man auch sagen, in den einzelnen Studien war die Varianz sehr breit. Also in manchen Studien hatte fast gar keiner eine posttraumatische Belastungsstörung, in anderen 90%. Also sehr hoch. Und ich werde Ihnen gleich auch noch sagen, was verstehe ich eigentlich unter einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer Depression. Dann können Sie sich da nochmal ein Bild von machen. Genau, also wie schon gesagt, diese Meta-Analyse da, die hat eben Personen angeguckt aus allen Teilen quasi der Welt. Wenn wir jetzt mehr zu uns Richtung Deutschland gehen, da gibt es eine Studie, die sich was Näheres angeguckt hat hier in Zürich bisher. Die haben 86 Asylsuchende untersucht und haben da eine Prävalenz gefunden von posttraumatischer Belastungsstörung, also ich kürze das hier mit PTBS ab, von 23%, also immer noch knapp ein Viertel der Personen waren davon betroffen, und die Depressionen bei 31%, also ähnlich wie in dieser Meta-Analyse. Das heißt, bisherige Studien zeigen eben oder weisen auch darauf hin, dass diese Gruppen der Geflüchteten wirklich häufig psychische Störungen aufweisen. Um Ihnen aber erstmal noch zu erklären, was ich eigentlich damit meine, wenn ich von einer posttraumatischen Belastungsstörung spreche. Wir in der Psychologie, es ist eigentlich ähnlich wie in der Medizin, wir verwenden sogenannte Diagnosekriterien, um eine Erkrankung oder Störung klassifizieren zu können. Und bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist eben das erste wichtige Thema oder das erste wichtige Kriterium, dass es ein traumatisches Ereignis vorliegen muss. Und traumatisches Ereignis, was heißt das? Es ist ein Ereignis mit existenzieller Bedrohung, und gleichzeitig fühlt sich die Person, die davon betroffen ist, hilflos. Und inzwischen gehen wir auch davon aus, dass es nicht unbedingt nur das, was eine Person selber auch erlebt hat, sondern sie kann auch, wenn sie Zeuge von etwas geworden ist, quasi dadurch so belastet sein, dass es dann eben auch in der Folge zu psychischen Problemen kommt. Jetzt ist aber nur das Erleben eines traumatischen Ereignisses gar nicht ausreichend für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung, und auch nicht jedes traumatische Ereignis führt dazu, dass jemand eine posttraumatische Störung entwickelt. Also das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Es gibt ein paar Traumata, zum Beispiel Vergewaltigung oder Folter, das werden wir später sehen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine posttraumatische Störung entwickelt, recht hoch. Es gibt aber auch andere Ereignisse, wenn man jetzt so an Überschwemmung oder sowas denkt, da ist es eher geringer, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Was hier auch noch mit auftreten muss, um diese Kriterien zu erfüllen für eine posttraumatische Belastungsstörung, sind so verschiedene Probleme, psychische Probleme. Also das ist zum einen das Wiedererleben von Traumata, das kennt man oft unter dem Begriff so Flashback. Das heißt, die Person fühlt sich plötzlich durch kleinste Auslöser wieder so zurückversetzt in die Situation, in der sie das traumatische Erlebnis erlebt hat. Und das ist wirklich sehr real dann für die Person. Das kann aber auch in Albträumen zum Beispiel wiederkommen. Ein anderer Bereich ist Dissoziation, das heißt so sich seinem Körper fremd fühlen, nicht mehr sich richtig wahrnehmen können, zum Beispiel so eine Abspaltung, auch so eine emotionale Taubheit kann da eine Rolle spielen. Vermeidung ist ein wichtiger Faktor, also das heißt, die Person vermeidet häufig alles, was mit dem Trauma in Verbindung steht. Es können Personen sein, es können Gespräche zum Beispiel darüber sein, Gedanken und Gefühle, die dann aufkommen. Und was man auch häufig findet, ist, dass die Personen sich nicht mehr so gut eigentlich daran erinnern, was passiert ist. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn Sie daran denken, dass die Asylsuchenden, die zu uns kommen, die werden ja interviewt und müssen quasi im Interview genau darlegen, was ist passiert, warum sind sie geflüchtet. Zum Teil auch, wenn es jetzt um darum geht, einen Schutzbedarf deutlich zu machen, wird von ihnen eigentlich erwartet, dass sie wirklich ganz genau erklären können, was für traumatische Erlebnisse sie erlebt haben. Und eigentlich widerspricht das völlig dem, was wir also als Psychologen darüber wissen, wie eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel funktioniert. Also das können die Personen eigentlich gar nicht gut erfüllen. Das macht es oft sehr schwierig. Und leider wissen das natürlich die meisten Interviewer auch nicht. Genau, und der letzte Punkt, der hier noch auftreten muss, ist das Hyperarousal. Also das ist sowas wie eine Ein- und Durchschlafstörung. Das ist wie eine sehr hohe Anspannung, die einen ständig begleitet. Und wenn eben die Person Symptome hat aus diesen verschiedenen Bereichen, dann sprechen wir erst von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also das ist schon relativ viel, was dafür erfüllt sein muss. Und wenn wir jetzt also an die deutsche Bevölkerung denken, da sind so Prävalenzraten ungefähr bei 1% zum Teil oder 2-3%, also je nach Studie. Aber das ist eigentlich eine relativ selten auftretende Krankheit. Also da sind so 2-3 von 100 Personen ungefähr betroffen. Genau, die andere Störung, die in dieser Gruppe eine besonders wichtige Rolle spielt, ist die Depression. Das ist irgendwie was, das ist den meisten eher so geläufig, ist bekannt. Ich möchte trotzdem nochmal aufführen, was muss da vorhanden sein. Also das wichtigste Kriterium ist natürlich eine depressive, das heißt niedergeschlagene Stimmung, also schlechte Stimmung, Freudlosigkeit und Desinteresse. Das heißt auch viele Hobbys, die man zum Beispiel früher gern gemacht hat, die machen einen keinen Spaß mehr. Insgesamt kann man kaum noch Freude empfinden. Viele berichten auch so von einer inneren Leere. Und der dritte große Bereich, der auf jeden Fall vorhanden sein muss, ist ein verminderter Antrieb und eine leichte Ermüdbarkeit. Und dann kommen so verschiedene andere Bereiche noch dazu, die müssen aber nicht alle erfüllt sein. Das kann auch sein, dass eine Person nur eins davon erfüllt. Zum Beispiel auch verminderte Konzentrationsfähigkeit, Schlafstörungen, verminderter Appetit oder auch gesteigerter Appetit. Und was hier eben auch noch eine Rolle spielt, sind zum Beispiel Gedanken an den an Tod, auch Gedanken daran, sich das Leben zu nehmen, bis eben hin zu Plänen, sich das Leben zu nehmen. Also nur, dass wir jetzt so eine Basis dafür haben, was meine ich, wenn ich von einer Depression spreche. Gut, jetzt komme ich nochmal zurück zu den Asylsuchenden oder Geflüchteten. Also wir haben ja schon gesehen, die haben sehr häufig eine dieser psychischen Störungen. Und jetzt ist es für uns natürlich besonders wichtig, auch in der klinischen Psychologie, wie kann man diese psychische Gesundheit eigentlich beeinflussen? Was spielt da eine Rolle? Entschuldigung. Also unter anderem spielt es erstmal eine Rolle, wie viele traumatische Ereignisse, wie viele verschiedene vor allem hat jemand schon erlebt. Das heißt, je mehr verschiedene traumatische Ereignisse jemand erlebt hat, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine andere psychische Störung entwickelt. Wenn jemand vergewaltigt worden ist zum Beispiel und zusätzlich noch Folter erlebt hat oder was Ähnliches, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Wenn jemand nur ein traumatisches Ereignis erlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit etwas geringer. Also das findet sich tatsächlich über ganz verschiedene Studien. Dann spielt die Art der Traumata eine wichtige Rolle. Das hatte ich ja eben schon gesagt, zum Beispiel Foltererfahrungen, was wir ja eher bei Asylsuchenden und Geflüchteten finden, ist ein Trauma, was sehr belastend sein kann, was sehr wahrscheinlich zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Und zwar deswegen auch zum Beispiel, weil es so menschengemacht ist. Es ist halt quasi eine systematische, menschengemachte Erniedrigung, die eben eigentlich auch von Personen noch ausgeführt wird, die ja quasi sich, also vom Land Personen, von der Regierung häufig hier ausgeführt wird und deswegen eben auch nochmal extrem bedrohlich für die Person sind. Dann kann man sagen, je länger das Trauma her ist, desto eher tritt eine Verbesserung ein. Ich denke, das ist klar. Dann spielt das Geschlecht eine wichtige Rolle. Also hier sind Frauen auf jeden Fall, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass sie ja auch häufiger sowas wie sexuelle Übergriffe erleben, was eben auch ein eher schlimmeres traumatisches Ereignis ist oder eins, das eben wahrscheinlicher zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Andererseits gibt es aber auch immer wieder Befunde, dass Frauen scheinbar da irgendwie vulnerabler sind. Vielleicht aufgrund ihrer Rolle in der jeweiligen Gesellschaft, vielleicht häufigeren Hilflosigkeitserfahrungen schon vorher. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, wie man sich das erklären kann. Ein wichtiger Einflussfaktor, wo wir alle eigentlich ein Stück weit dran ansetzen können. Das sind Probleme im Asylland, die auftreten können und die tatsächlich eben auch nochmal die psychische Gesundheit wirklich stark beeinflussen können. Das betrifft zum einen Unterbringung, also mit wem zum Beispiel muss jemand ein Zimmer teilen, wie eng sind die Räume, auf denen die Personen leben. Diskriminierungserfahrungen spielen hier natürlich auch eine wichtige Rolle, die ja leider im Moment auch immer, also sehr häufig auch in den Medien wieder zu finden sind. Also alle diese Faktoren beeinflussen eben auch nochmal wirklich sehr stark die psychische Gesundheit. Dann gibt es aber auch Faktoren, die wirklich dazu beitragen können, die psychische Belastung zu verringern. Das sind sogenannte Schutzfaktoren. Da ist ganz wichtig soziale Unterstützung. Also es sind Familie, gibt es Freunde, die im Zielland da sind. Gibt es jemanden, zu dem ich gehen kann, wenn es mir schlecht geht, der mir mal zuhört, wenn ich ein Problem habe oder auch praktisch mir was abnimmt. Religiosität spielt in vielen Kulturen oder in vielen Religionen, kann das ein Schutzfaktor sein, muss nicht. Es ist ein bisschen unterschiedlich, was die Studienlage da zeigt. und Akkulturation, also das heißt so ein Stück weit die Herkunftskultur zwar beizubehalten, aber sich auch an die Zielkultur, also zum Beispiel an die deutsche Kultur auch anzupassen, die zu integrieren, Deutsch zu lernen, wäre hier zum Beispiel eine Sache, die hier eine Rolle spielt. Da zeigen auch Studien, dass es eher gut ist für die psychische Gesundheit. Ist ein bisschen gemischt, aber ist so das, was man so pauschal sagen kann. Ja, und warum ist es jetzt nochmal wichtig, besonders Asylsuchende nochmal anzugucken? Also Asylsuchende, das meine ich deswegen, das sind die Personen, die eben noch keinen Asylbescheid haben, also noch nicht anerkannte Flüchtlinge sind, sondern eben noch in dieser Zeit leben, dass sie einen Antrag gestellt haben, aber noch keine Rückmeldung haben. Das ist eben deswegen nochmal auch besonders wichtig, weil Studien auch hier gezeigt haben, zum Beispiel aus den Niederlanden, dass besonders ein langer Asylprozess und auch so der unsichere Aufenthaltsstatus eben auch nochmal was ist, was die psychische Gesundheit beeinträchtigt und zum Beispiel noch zu mehr anderen Angststörungen, also jetzt außerhalb von einer posttraumatischen Belastungsstörung führen kann. Und auch zu somatoformen Störungen, das sind körperliche Beschwerden, für die man jetzt keine medizinische Krankheitsursache finden kann. Das ist ganz häufig, dass man das erlebt, auch häufig im Alltag, also sowas wie Rückenschmerzen oder so. Aber wenn die Beschwerden eben länger andauern und auch sehr belastend werden, dann sprechen wir eben zum Teil auch von somatoformen Störungen. Genau. Ja, also insgesamt, ich glaube, das wurde jetzt hoffentlich deutlich, es ist eine Gruppe, die gerade aus der klinisch-psychologischen Sicht auch wichtig ist, in Betracht zu ziehen. Und ich möchte mich jetzt nochmal genaueren Fragen widmen. Also als ich oder wir, mein Team quasi angefangen haben, uns mit diesem Bereich zu befassen, dann waren für uns vor allem offene Fragen, ja, was wissen wir denn jetzt eigentlich, wie sieht eigentlich die psychische Gesundheit von den Asylsuchenden aus, die ja zu uns nach Hessen kommen? Wir wissen leider, das muss man tatsächlich sagen, in Deutschland fast gar nichts über die psychische Gesundheit der Personen, die zu uns kommen. Schon bei Personen mit Migrationshintergrund ist das allgemein ist das sehr wenig, aber bei Asylsuchenden ist das verschwindend gering. Und dann ist die zweite Frage natürlich, wie kann diese Gruppe unterstützt werden in Bezug auf ihre psychische Gesundheit? Und da möchte ich Ihnen gleich ein paar Sachen zu vorstellen. Und zwar vor allem unsere Initiative Dasein, da ging es eben um die psychologische Erstbetreuung von Asylsuchenden in Hessen. Die wurde auch finanziert von oder kofinanziert vom Europäischen Flüchtlingsfonds und hatte so drei Säulen, die eben mit diesen offenen Fragen auch in Verbindung stehen. Die erste Säule, das war tatsächlich so ein vor allem wissenschaftlicher Natur. Da ging es uns darum, erstmal festzustellen, wie kommen die Asylsuchenden hier an in Hessen und welche Schutz- und Risikofaktoren gibt es in dem Bereich. Also das ist deswegen auch wichtig, natürlich erstmal zu wissen, um dann auch Angebote zu machen, die da quasi sich speziell nachrichten. Dann der zweite Bereich, das ist hier die Säule B, das war der Aufbau eines Informations- und Beratungsangebotes für Asylsuchende. Das stelle ich später alles nochmal vor. Und das dritte ist quasi so ein bisschen die psychotherapeutische Versorgung vor Ort ein Stück weit zu verbessern, soweit wir das können. Das ist hier diese Säule C. Ja, jetzt haben Sie im Bereich Asylsuchende erstmal eine wichtige Hürde, auch von wissenschaftlicher Seite, die Ihnen, also mir jetzt sonst relativ selten in der Forschung begegnen, nämlich Sie müssen erstmal gucken, wo kommen natürlich die Personen her, die Sie untersuchen wollen. Und vor allem ist das deswegen so wichtig, weil wir in der Psychologie insgesamt und in der klinischen Psychologie ja auch gar nicht ohne Sprache auskommen. Das heißt, wir müssen, wenn wir irgendwas wissen sollen, wir müssen natürlich wissen, in welche Sprachen müssen wir unsere Instrumente übersetzen, welche Dolmetscher brauchen wir. Und deswegen haben wir, als wir das Projekt angefangen haben, uns erstmal angeguckt, wo kommen denn eigentlich die Asylsuchenden her, die zu uns kommen. Und das sind jetzt relativ neue Zahlen, das hat ganz gut gepasst. Also aus dem Migrationsbericht, den gibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle paar Jahre mal raus und gerade ist ein neuer rausgekommen. Deswegen, daraus ist diese Grafik hier und was man schon sieht, also je dunkelgrüner quasi die Länder eingezeichnet ist, desto mehr Asylsuchende und Geflüchtete kommen aus diesen Ländern zu uns. Das sind hier die Personen, die einen Erstasylantrag gestellt haben. Und da sieht man häufig, ist dabei Syrien zum Beispiel, Irak, Afghanistan, Somalia und Eritrea. Somalia und Eritrea sind übrigens auch Asylsuchende, die wir besonders in Hessen häufig haben, weil es tatsächlich lange so war, dass die also diese Gespräche für den Asylantrag nur in ganz wenigen Erstaufnahmeeinrichtungen in diesen Sprachen durchgeführt werden konnten. Ich glaube, sonst gab es das noch in Dortmund und noch eine dritte. Aber wir haben relativ viele Asylsuchende aus Somalia und Eritrea eben hier in Hessen, weil hier diese Sprachen angeboten wurden. Ja, und dann gibt's noch zum Beispiel die Ukraine, das sehen Sie hier nochmal vergrößert, beziehungsweise hier noch die anderen Länder, also Serbien, Bosnien-Herzegowina, da kommen natürlich auch viele Asylsuchende her. Jetzt muss man aber auch dazu wissen, dass ja leider gerade aus diesen Ländern zum Beispiel hier unten die Leute relativ wenig Chancen haben, wirklich hier bleiben zu können. Und andere Personen, vielleicht zum Beispiel aus dem Iran, die nicht ganz so häufig zwar hier Asylerstanträge stellen, aber zum Teil relativ gute Chancen haben. Also relativ gut, ne? Es werden ja trotzdem immer einige dann doch abgelehnt und will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also haben wir uns jetzt quasi gefragt für unsere Untersuchung, welche Sprachen nehmen wir? Und wir haben uns eben auf die Sprachen geeinigt, die so recht häufig oder mit am häufigsten waren und wo wir auch davon ausgehen würden, dass die Personen wahrscheinlich auch gute Chancen haben, hier zu bleiben. Und haben uns deswegen auf die Sprachgruppen Arabisch, Persisch, also hier vor allem Farsi, Kurdisch und Englisch geeinigt. Also Englisch war einfach noch immer so ein Hilfsmittel. Das sprechen ja zum Teil auch die Asylsuchenden, also manche auch ganz gut. Und haben dann eine Erhebung durchgeführt, und zwar eine Fragebogenuntersuchung, aber mit Hilfe eines Computersystems. Und zwar deswegen, weil es gibt ein Computersystem, das ist sehr gut für, also sehr praktisch für unsere Forschung. Da kann man quasi Fragen aufsprechen. Und dann braucht man ein Touchscreen, also so ein Display, wo man quasi draufdrücken kann. Und dann können die Personen auf eine Frage drücken. Und das Computerprogramm liest quasi vor, was die Frage heißt. Also das heißt, es ist ja zum Beispiel auch für Analphabetinnen und Analphabeten geeignet oder für Personen, die eben nicht so gut die Sprache lesen können. Und wir hatten aber auch immer noch Dolmetscherinnen dabei, die quasi nochmal Fragen beantworten können. Das ist das eine, so die Fragebögen, da kann man sehr verschiedene Bereiche auch abdecken. Dann haben wir aber auch noch ein klinisches Interview durchgeführt. Also ein klinisches Interview braucht man eben, um wirklich eine psychische Störung diagnostizieren zu können. Das kann man nicht über Fragebögen machen. Also über Fragebögen kann man zwar sagen, es ist relativ wahrscheinlich, ob jemand eine psychische Störung hat, aber man kann keine wirkliche Diagnose stellen. Und wir haben zum Beispiel hier, auch wenn die Diagnosekriterien erfüllt waren, so eine Rückmeldung gegeben, damit die Personen zum Beispiel auch, also so eine ganz kurze Bescheinigung, wir konnten jetzt keine ausführlichen Gutachten machen, damit die Personen damit zum Beispiel zu ihrem Rechtsanwalt gehen konnten oder auch zum Sozialarbeiter und sagen konnten, hier, ich möchte gerne Hilfe für meine Probleme da haben, was muss ich jetzt machen? Also so ein Stück weit war das so unsere Möglichkeit, ein Stück weit da was mit auf den Weg zu geben, ohne halt gleich ausführliche Gutachten zu machen, was wir eben nicht leisten konnten. Ja, und dann hatten wir noch so einen, das ist aber eher so ein wissenschaftlicher nochmal Bereich, wir haben auch noch H-Cortisol erfasst. Cortisol ist so ein Stresshormon, was häufig eben ausgeschüttet wird, wenn der Körper viele verschiedene stressreiche Erfahrungen hat und auch mit psychischen Störungen in Verbindung stehen kann. Und wir haben uns H-Cortisol angeguckt, deswegen, weil man da den Cortisolspiegel quasi über einen längeren Zeitraum zurückverfolgen kann. Das ist jetzt aber so eine wissenschaftliche nochmal Spezialfragestellung. Ja, so, und dann haben wir uns gedacht, also wir wollten ja Asylsuchende untersuchen und in Hessen, in Marburg vor allem, haben wir eigentlich das Glück, dass die hessische Erstaufnahmeeinrichtung direkt in Gießen nebenan ist. Also haben wir uns gedacht und hatten auch Kontakt aufgenommen, dass wir unser Angebot, was wir da hatten in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung, anbieten können. Wir haben 2013 angefangen mit dem Projekt und 2014 waren wir dann so weit, dass wir die ersten Personen einschließen konnten. Ja, und in der Zeit hat dann noch die Leitung der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung gewechselt und es wurde uns dann zwar freundlich, aber sehr bestimmt mitgeteilt, dass wir da also keine Angebote machen dürfen in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung und das ging auch nicht nur uns so, also da habe ich das erste Mal auch so richtig verstanden, wie politisch dieser Bereich ist. Man kommt dahin und denkt, ja, wir haben ein Angebot, also das das zeige ich Ihnen ja nachher noch. Wir hatten also auch wirklich Angebote für die Asylsuchenden, um quasi erste Hilfe zu leisten in unserem Bereich. Und also es ging also nicht. Wir durften also nicht rein. Genau. Ja, und dann haben wir uns halt gefragt, okay, jetzt haben wir die Mittel, wir haben irgendwie alles vorbereitet, was machen wir jetzt? Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als quasi in die Gemeinschaftsunterkünfte zu gehen, wo ja auch noch ganz viele Personen leben, die eben Asylantragsteller noch sind und keine anerkannten Flüchtlinge. Und als wir angefangen haben, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, da waren auch noch die Asylsuchenden noch nicht so stark verteilt, also wie das jetzt dieses Jahr zum Beispiel der Fall ist. Und deswegen sind wir quasi mit Carsharing hier in die, das ist auch gar nicht Vollzeit, also hier in Gemeinschaftsunterkünfte so quasi ungefähr eine Stunde Fahrzeit von Marburg entfernt gefahren, also von Kassel bis Darmstadt. Das sind wahrscheinlich auch noch mehr als hier die aufgeführten und haben eben da vor Ort die Asylsuchenden erstmal über unsere Studie aufgeklärt und dann befragt.